Nächster Gast ist Sternekoch und Fernsehstar und heute zum ersten Mal bei 3 nach 9. Dafür gibt es von uns eine Matz, ein Zuspiel. Bitte schön, Alexander Herrmann.
Gleich flambiere ich.
Zwischen Feuer, Fantasie und Handwerk liegt die magische Welt von Starkoch Alexander Herrmann.
Wir kochen. Wir kochen das Essen, wir kochen gut.
Rinderfilet, glasierte Kaninchenrücken.
Ach, schön.
Geschmackvolle Geschichten erzählt der Oberfranke mit seinem Handwerk.
Das knuspert, das knallt.
Schauen wir mal.
Ausgezeichnet. Mit 2 Michelin-Sternen führt der Chef in Wirsberg sein Familienerbe fort. Dort kam der heute 55-Jährige früh schon als Gastrokind im elterlichen Restaurant auf den Geschmack und wurde Koch. Bereits seine Meisterprüfung schloss er einst als Jahrgangsbester ab. Na, und seither speist und frisst ihm jeder aus der Hand. Spitzenkoch, Gastronom, Hotelier, Kochbuchautor, Entertainer, all das ist er. Und als Forscher versteht er sich auch. Die Geschmäcker der Welt und der Zukunft untersucht er mit seinem Team. Er trägt sein Herz halt auf der Zunge, der Herr Herrmann. Willkommen bei 3 nach 9.
Während wir uns diesen Film angeschaut haben, kamen wie durch Zauberhand kamen Gerichte aus Ihrer Experimentierküche. Oder was ist das, was da liegt auf dem Tisch?
Das, was jetzt hier eigentlich als Ergebnis da ist, sind 30 Jahre Idee, so nenne ich es mal. Wir haben für uns die regionale Küche.
Also aus Oberfranken?
Nur freilich, Franken.
Ja. Freilich?
In Bayern ganz oben, das muss man schon mal wissen. Also regionale Küche war und ist für mich zu Hause in Würzberg. Also Würzberg, es liegt zwar nicht am Arsch der Welt, aber wir können ihn von dort aus ganz gut sehen.
Okay. Bei Kulmbach ist das doch, oder?
Zwischen Kulmbach und Bayreuth.
Okay.
Und das Familienhotel, 40 Zimmer. Ich musste mir vor über 30 Jahren überlegen, wie kriege ich denn da Gäste her? Hm. Und deswegen ist die regionale Küche als absolute Chance. Und so haben wir in den letzten 30 Jahren uns so absolut sensationell spezialisiert, dass ich einen eigenen Food Scout habe, der mit den Landwirten zusammenarbeitet und. Und wir fermentieren, wir legen ein. Und ich habe hier Köstlichkeiten dabei, die wir wirklich fermentieren, ich sag mal salopp, fast wie selber herstellen. Und daraus kochen wir dann für das 2-Sterne-Restaurant quasi die Menüs. Und ich kann es jetzt mal so rumgeben, weil dieses schöne Gerät, was hier liegt, ist eine Löffelzette.
mit der
könnt ihr hier zugreifen. Und zwar haben wir einmal auf der hier rechten Seite, das ist rote Beete.
Aha.
Die ist erst gedämpft und dann mit einem Koji-Pilz 3 Monate in einem Dry-Ager, was normalerweise für Fleisch ist, gereift. Das heißt, wenn man das jetzt isst, hat man fast das Gefühl, als würde man ein Stück Schinken essen.
Ist nicht wahr. Aber der hat mit geräuchert sein oder mit Schinken nicht
das Gefühl. Nein, das ist quasi vegan. Also sagen wir mal, man würde jetzt einen Koji-Pilz, den man ja auch für Sojasauce und so weiter benutzt, ins Tierische abgleiten lassen. Das ist die Steckrübe. Die Steckrübe braucht es um die 7 Monate.
Krass.
Und man kann sagen, so bei 150 Kilogramm Steckrübe bleiben uns dann so 13 Kilo übrig.
Boah.
Und das kann ich mal so rumgeben, weil da könnt ihr mal so probieren.
Beides darf man einfach
nicht. Ja, natürlich. Ja.
Alexander, ich habe das alte Gemüse immer den Hühnern gegeben. Ich hätte das einfach nur liegen lassen sollen, oder?
Naja, das kommt jetzt auf die Verkettung drauf an. Weil so Huhn schmeckt ja auch gut.
Ich finde, ich habe die große Hoffnung, dass noch was übrig bleibt, weil jetzt Fragen und Essen ist schwierig. Ja. Moritz.
Hier ist die
Zange. Ja, das kommt durch das Fermentieren.
Das duftet das wie geräucherter Schinken.
Ja, und jetzt hier, das hier ist eine Karotte.
Was?
Diese Karotte...
Sieht man sofort.
Ja, ich weiß. die haben wir erst mit so einem Barbecue-Wrap quasi mariniert, dann gegart, da dreht Saft aus. Dann wurde sie in einem Smoker quasi geräuchert und immer wieder in den Saft gelegt und getrocknet, in den Saft gelegt. Und wenn du das jetzt hier probierst, dann schmeckt es im Grunde wie Speck, wie Schinken.
Ja.
Wir nennen es so Urkarotten-Jerky. Also das ist dem Fleisch nahe. Und das sind so Dinge, die wir da so im Grunde in Würzberg entwickeln.
Würden Sie auch sagen, das sind Dinge, die vielleicht eines Tages zur Alltagsküche gehören werden, ohne dass man Tiere töten muss?
Naja, sagen wir mal so, was der Aufwand jetzt da angeht, aus dem Gemüse das zu machen, und das muss man vielleicht grundsätzlich verstehen, weil um eine Gemüseküche zu machen, die auf Augenhöhe auch ist mit Fleisch, Fisch, also mit der Proteinküche, da musst du in der Regel relativ viel tun dafür. Deswegen, und jetzt komme ich mal als Unternehmer daher, deswegen ist sie grundsätzlich nicht günstiger. Mhm. Aber sie hat eine andere Vielfalt, sie hat eine andere Tiefe, sie hat eine andere, ich würde mal sagen, sie öffnet eigentlich andere Fenster der Kreativität. Und ich hoffe nicht, dass es irgendwann zum Alltag gehört, weil dann müssen wir uns schon wieder was Neues einfallen.
Okay, ja, ja. Also ich hoffe, nachher zugreifen zu können.
Ja.
Danke für diese Kostproben.
Ja, soll ich mal beschreiben, wie es schmeckt für die Zuschauer?
Ja, heftig.
Also ich habe jetzt gerade die rote Beete probiert und das schmeckt wirklich, wenn ich es nicht gewusst hätte, würde ich denken, es ist Schinken. Ja. Geht euch auch so, oder?
Es riecht ja total so, genau. Ja.
Wenn du die Karotte probierst, denkst du, du isst Speck. Das ist...
Mir läuft das Wasser im Mund zusammen.
Ja. Ne? Ich glaube, das erst später.
Im Studio auch. Ja,
oder? Aber pass auf, ich gebe noch mal was rum, weil das ist nämlich auch ganz spannend. Hier haben wir zum Beispiel, das ist eine fränkische Melone. Und jetzt wird es...
Die wir vorhin im Film gesehen haben.
Das ist eine Karotte?
Das ist eine Karotte,
Alexander.
Ja.
Ich gebe euch mal zum Trost meine Schokolade. Meine Spieße. Ja.
Wir haben bei uns in Franken auch Melonen. Jetzt ist es natürlich, dass die fränkische Melone nicht ganz so süß ist. Aber sie hat eine andere Konsistenz.
Das ist eine Wassermelone.
Eine Wassermelone. Ja. Eine andere Konsistenz. Das heißt, die bringt andere Vorteile mit. Das bedeutet, und das ist etwas, eigentlich eine Metapher fürs Leben, sich nicht immer vergleichen mit einem gewissen Ultimatum oder mit etwas ganz Perfekten, sondern bei sich zu bleiben und seine eigenen Stärken zu finden. Und deswegen haben wir diese Melone in einer Art Sojasud mit ein paar anderen Dingen. Und die Sojasauce machen wir übrigens auch noch selber, eingelegt. Und wenn du die probierst, dann hast du so was ganz Herzhaftes von dieser Wassermelone. Und jetzt haben wir aber einen Vorteil. Wir können die natürlich auch lagern.
Also ist euch gewachsen?
Ja, in Franken, genau. Also ihr könnt da auch noch sagen, die Straße ist relativ nah am Nürnberg.
Leon, mach schnell, er redet, dann kann ich was probieren.
Ja. Boah. Und jetzt hast du die Chance, also wir... Bei uns in Würzberg für dieses Zweisterner-Restaurant diese Melone ganzjährig anzubieten.
Ja, also unser Publikum ist auch schon mit, Giovanni. Hier hinten geht das Brettchen rum.
Du wolltest
alle begeistert,
mir doch was übrig lassen.
Ja. Guck mal.
Aber Alexander, es ist wahnsinnig eindrucksvoll, was du hier mitgebracht hast. Es schmeckt köstlich, also jedenfalls dieser Melonensud. Aber ich würde so wahnsinnig gerne die Gelegenheit ergreifen, ein bisschen noch was von dir zu erfahren, was über das Essen hinausgeht.
Ja.
Wir haben mehrmals heute als Thema gehabt, nicht nur die Liebe so als roter Faden, sondern ich will was Großes werden, obwohl mir das nicht in die Wiege gelegt worden ist. War das für Sie auch mal so, dass Sie mit 8, 9, 10, 14 gesagt haben, ich will, dass man mich wahrnimmt, dass man mich sieht?
Ich würde mal, also die einfache Antwort wäre ja und selbstverständlich und natürlich. Nee, das Verrückte ist ja, eigentlich hat man mich ja immer gesehen. Und also man muss sich
jetzt... Also Sie haben sich aufgehoben gefühlt?
Ja, das müssen wir aufpassen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Ja, gesehen zu werden und... aber jetzt stellen wir uns vor, ich bin ja in einem Hotel aufgewachsen. Das heißt, in einem normalen Gästezimmer. Ich hatte zwar mein eigenes kleines Bad, aber es ist ein Zimmer, ein Raum. Meine Eltern hatten dasselbe, bisschen größer, also so private Küche oder so hatten wir ja nicht. Wir sind quasi für unseren Alltag runtergegangen, wir haben quasi im Restaurant gegessen, ich bin in die Küche gegangen, da waren natürlich Köche an der Rezeption, die Marion damals, die hat mir immer den Kaba gemacht. Das bedeutet, ich wurde schon gesehen und vor allem von sehr vielen Gästen ja auch. Und das sind ja fremde Menschen. Und entscheidenderweise ist, dass die Gäste ja mich kannten, weil ich war ja quasi der Kleine vom Chef. Also ich wurde von allen immer so begrüßt, ach hallo, ach, du bist der Kleine von Chef, ja. Und der klassische Satz, mein, bist du schon groß geworden. Und somit...
Was ja auch stimmt, ich meine,
absolut.
Das hat sich gehalten. Ja.
Ja, und Größe und Länge sind immer noch zwei Paar Schuhe, aber auch hier gilt, das heißt, dass ich von außen viel gesehen wurde, das war aber für mich wie eine Art Selbstverständlichkeit. Aufgehoben habe ich mich auch gefühlt, was nichtsdestotrotz auch heißt, dass man über diesen Weg aus sich selber ja trotzdem etwas machen möchte.
Genau.
Also der Antrieb war natürlich da. Ja.
Warum war der so stark bei Ihnen?
Wenn du in dieser Art, ich sage mal, gastronomischen Hotelier-Kommune aufwächst, das kann man fast so sagen. Also das heißt, von Anfang an war zum Beispiel unsere Hausdame da, die Monika Lottes. Die hat mich zum Beispiel früh zum Kindergarten gebracht. Wenn die dann nachmittags frei hatte, haben die mich auch mal vergessen abzuholen. Mhm. Übrigens muss ich sagen, nein, psychologisch gesehen ist mir nichts passiert. Man braucht nicht Angst haben. Oh, das Kind wurde mal zu spät vom Kindergarten abgeholt. Nein, also wir waren damals relativ lässig. Aber dann bin ich nach Hause gekommen, dann war ich beim Gramphans. Der Gramphans war unser Hausmeister. Dann bin ich quasi mit ihm durchs ganze Haus gegangen und dann habe ich überall in jeder Steckdose mitgeschraubt. Im Anschluss danach war ich in der Küche, da war der Jürgen Bayert. Dann habe ich meine ersten Sachen damit gemacht. Und dann fängst du plötzlich an, von den Leuten ja eine Form von Akzeptanz und vor allem für das, was du gut machst, eine Art von Lob auch zu kriegen. Mhm. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kann man sagen, jetzt ist die Dopaminausschüttung da, weil ich in der Richard-Wagner-Festspielzeit, wenn internationale Gäste immer für Bayreuth angereist sind, habe ich Koffer getragen. Und ganz wichtig ist, wenn du die schweren Koffer der Damen trägst.
Beim Wieso guckst Absetzen, du mich dabei so an?
Weil ich deinen Koffer in Gedanken trage. Ja. Beim Absetzen ganz leicht so, einmal stöhnen. Damit sie sagt, mei, schau. Und ihn anschaut, dass er 5 Mark Trinkgeld gibt. Und ich habe in diesem August immer ein Trinkgeld bekommen. Das war wirklich, also am Schluss so in diesen 3-4 Wochen zwischen 300 und 400 Mark.
Boah.
Und,
Was haben Sie damit gemacht?
Und das war natürlich Freiheit, ne? Weil ich konnte mir Dinge kaufen, die pädagogisch nicht wertvoll waren. Ninja-Wurfsterne, Rambo-Überlebensmesser. Also ich habe mir all das gekauft. Es war im Grunde ein Vermögen, von dem der Staat, also sprich die Familie, nichts wusste. Davon habe ich mir dann Träume erfüllt. Und diese ganze Konstellation aus völlig selbstverständlich in dem, was wir haben, erfolgreich sein zu können, eine gewisse Form von Freiheit zu haben, von einem großen Team anerkannt zu sein, für seine Leistungen, vor allem seine eigenen Talente zu entdecken. Hm. Ja, das war quasi so rund für mich, dass ich alle anderen Berufswünsche, die ich hatte, quasi gar nicht ausführen konnte.
Hermann, ich muss etwas bekennen.
Okay.
Ich habe natürlich für alle, die hier heute sitzen, ganz große Wertschätzung und Respekt. Wir sehen uns zum ersten Mal, deswegen gibt es keine Vorgeschichte. Aber das, was ich über die Jahre über Sie erfahren habe, das hat mich so beeindruckt und so berührt. Also Sie haben mit 9 Jahren Ihre Eltern bei einem Unfall verloren. Mhm. Als Sie selber Vater wurden, bekam Ihr Kind Krebs. 450 Tage ungefähr in Behandlung, hat es überstanden. Als Sie schon ein berühmter Fernsehkoch waren und ein berühmter Gastronom, haben Sie selber Hautkrebs bekommen. Mhm. Und Sie haben sind trotzdem Ihren Weg weitergegangen. Und ich habe mich immer gefragt, wie macht der das?
Ja, gut. Also, das sind natürlich, wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, jetzt gehen wir auf 55 Jahre, sind das natürlich Episoden, die das Leben nicht leicht machen. Und ich antworte mal mit Immanuel Kant. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Denn es passieren einfach Dinge. Also du kannst das nicht ausschließen. Also die Achterbahn des Lebens hört hier nicht auf. Und wenn jetzt etwas da ist, und ich glaube, also gerade die diversen Krebserkrankungen, die wir haben, in dem Moment, wo es hier ist, sich die Frage des Warums zu stellen, die darf man gern mal in dem ersten Moment des Trauerns vielleicht machen, aber sie bringen dich nicht weiter. Das Warum spielt im Grunde für den Weg nach vorne keine Rolle. Und ich glaube, dadurch, dass es mir immer gelungen ist, nicht so lange im Warum zu verhaften, sondern in dem, gehen wir doch mal diesen Weg, das hat mir immer viel geholfen. Also wir alle kennen doch dieses Gedankenkarussell, wenn du so abends im Bett liegst. Ja? Und viele denken da, oh Gott, was, wenn? Und das ist gefährlich, weil aus diesem Karussell kommst du nicht mehr raus. Ich denke, selbst wenn.
Okay.
Das heißt, ich habe so eine natürliche Lösungsstruktur, die mir quasi drin ist. Ich denke in Lösungen. Und jetzt wird ja das Verrückte, wenn du dann eine Lösung hast, kommt wieder das Leben, weil jede Lösung schafft ein neues Problem. Mhm. Und irgendwie gelingt mir das, da eine gewisse Stärke mitzubringen. Ist es zum Beispiel Iris? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wir haben jetzt über 5 oder 6 unangenehme Aufklatscher geredet. Und ich habe mich gefragt, wie oft bist du da runtergesprungen? Es war großartig. Ich vermute jetzt einfach mal 1000 Mal. Boah. Ja, mit Training.
Das glaube ich zu oft.
Wie viel dann?
Ich weiß nicht.
500? Aber,
ja, also ich weiß nicht, 1000 fühlt sich. Ich habe ja gar nicht so oft die Unmöglichkeit von 20
Minuten. Ja, Meter aber die 10, die 10er zähle ich ja mit rein. Ich bin ja großzügig. Ach so,
10, okay, ja, dann können wir 1000 sagen.
Also 1000 mal super. Und ich kann quasi die Energie spüren. Ich glaube auch diesen Satz, noch nicht jetzt, das kann ich spüren. Ich könnte das sofort verstehen. Ich glaube nur ansatzweise, das zu streifen, was du da aushältst und machst. Aber ich kann die Motivation verstehen. Und die, die hast du oder die hast du nicht. Also deswegen ist der Schicksalsschlag nur ein Teil des Lebens.
Die Energie, die spürt man in der Tat auch in dieser Runde. Auch als sie geschwiegen haben, spürte man diese Energie. Weil sie ja nicht ausgelastet sind, sind sie seit kurzem auch noch Kommunalpolitiker für die CDU.
Naja,
und die ganze in Kulmbach und die ganze Zeit, denke ich, wenn man die Augen schließt, dann denkt man manchmal, Markus Söder spricht drei vom.
Das hören Sie aber jetzt nicht zum ersten Mal wahrscheinlich. Nee, hören wir nicht zum ersten Mal.
Aber der redet nicht so wie Sie.
Ja, das ist der fränkische Dialekt als Unterstrich wahrscheinlich.
Na, auch dieses Tief.
Ja,
aber ich meine, also, da muss man auch wirklich sagen, wer geht heute noch in die Kommunalpolitik? Das ist schon eine Leistung.
Naja, es ist halt, also ich bin im Kreistag, jetzt muss man aufpassen, der Kreistag ist unterm Landrat und tut die Geschehnisse des Landkreises ein wenig mitlenken. Hm. Und der Punkt ist ja, dass wir gerade in einer Situation sind, es geht immer um die Extremen, weit links, weit rechts, über alles drum und dran. Es gibt viele Dinge, die mich wirklich aufregen. Und du kannst in der Regel, oft hast du auch das Gefühl, wenn du das siehst, was in Berlin passiert, und ich war auch selber mal am Bundestag mal vor 3 Jahren und habe mal 3 Stunden mit Bundestagabgeordneten gesprochen, und ich kann nur sagen, nahe dem Albtraum.
Ja? Was die machen müssen oder was die erleben?
Nee, die sind so in Parteihöhe, dass die wirklich das, was man das Gefühl hat, der Gesellschaft, dass sie da nicht...
Hermann, wissen Sie, was diese Musik bedeutet?
Ja,
die Sendung ist vorbei. Aber
dass sie noch Schießen kriegen.
Nee, und vor allem, dass sie wiederkommen müssen.
Gerne.
Es war eine Freude, mit Ihnen zu reden.
Vielen Dank.
Und ich muss sagen, ich habe selten in einer Sendung von 3 nach 9 so viel übers Leben gelernt, auch durch Sie. Vielen Dank Ihnen allen. Ja, vielen herzlichen Dank.
Danke.
Gleich.